Deutschlandfunk Kultur, Studio 9.
Wir sprechen jetzt über ein Gutachten zum Missbrauch in der katholischen Kirche Köln. Mag sein, dass Sie denken, wie schon wieder oder immer noch? Irgendwie sowohl als auch. Denn es war ja ein Gutachten gerade großes Thema und ein anderes Gutachten. Darauf haben einige schon länger gewartet. Aber das hatte das Erzbistum zurückgehalten. Und ja, jetzt gab es allerdings heute eine Möglichkeit für JournalistInnen, sich das anzuschauen. Meine Kollegin und Kölner Religionsredakteurin Christiane Florin hat das getan. Und weil es ja diese zwei Gutachten gibt, das eine, über das wir gerade gesprochen haben, und das, was Sie jetzt heute anschauen konnten, ist natürlich die interessante Frage, gibt es da einen wesentlichen Unterschied zwischen den beiden?
Ja, nicht alles ist anders, aber es ist doch einiges und, wie ich finde, Entscheidendes anders. Das Erzbistum sagt ja gegen das Gutachten, in das wir heute Einsicht nehmen konnten, der Münchner Kanzlei Westphal-Spilker-Wastl gibt es äußerungsrechtliche Bedenken und es hat gravierende methodische Mängel. Also, vielleicht, was beide Gutachten verbindet, ist, in beiden wird Kardinal Wölki kein Pflichtverstoß zur Last gelegt. Also so jetzt, dass man das unter Verschluss gehaltene Gutachten jetzt liest und denkt, oh, danach muss Wölki zurücktreten, dem ist nicht so. Optisch gibt es einige Unterschiede. Das Westphal-Gutachten ist deutlich dünner. Es hat 512 Seiten, das Gerke-Gutachten 895 Seiten. Und wie die Kanzlei Gerke eben auch festgestellt hat, das Gerke-Gutachten zählt 75 Pflichtverstöße, das Münchner Gutachten zählt 67. Aber man darf sich von dieser Seitenzahl und von dieser ganzen Zählerei auch nicht täuschen lassen. Ich finde dieses Westphal-Gutachten ziemlich gewichtig. Gerade deswegen, weil es moralische Bewertungen vornimmt, weil es zeigt, dass offenbar an der Führungsspitze des Erzbistums Köln über Jahrzehnte nicht elementarste Grundsätze von Menschlichkeit eingehalten worden sind. Also mangelnde Empathie gegenüber Missbrauchsopfern. An einigen Stellen ist von Ignoranz die Rede, von Desinteresse. Also das benennt das bisher unter Verschluss gehaltene Gutachten deutlich. Ob das jetzt Verstöße gegen das Äußerungsrecht sind, das weiß ich jetzt schlicht nicht. Aber das ist schon sehr deutlich, dass die Münchner Gutachten eben auch die Haltung der Führungsriege bewerten und sagen, die hatten im Grunde die falsche Haltung. Die haben sich immer mehr um die Mitbrüder, also um die Priester, gesorgt, die Kinder missbraucht haben, als um die Kinder und die missbrauchten Jugendlichen.
Dann wird damit ja auch klar, warum man es vermutlich zurückgehalten hat. Warum konnten sie es jetzt dann trotzdem einsehen?
Ja, das Erzbistum sagt, man kann es einsehen, damit sozusagen dieser qualitative Unterschied deutlich wird, damit wir jetzt sehen, dass das Gerke-Gutachten doch viel besser ist, viel im Grunde auch die viel härteren Kriterien hat. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass das Gerke-Gutachten, dass das wertlos ist oder dass das schlecht ist. Ich finde es auch wichtig, das zu lesen. Aber dieses Westphal-Gutachten, das thematisiert etwas, das im Gerke-Gutachten nicht thematisiert wird, nämlich, dass sexueller Missbrauch immer mit Machtmissbrauch einhergeht. Also die Juristen der Münchner Kanzlei versuchen auch, ein Herrschaftssystem zu beschreiben. Das Wort fällt auch an einer Stelle. Und auch die Vertuschung ist ja eine Machtfrage. Ja, die hohen Herren, die Würdenträger und die Amtsträger haben offenbar geglaubt, sie können das jahrzehntelang vor der Öffentlichkeit verbergen und sie können einfach so weitermachen. Für mich war ein interessanter Aspekt zu sehen, das wird auch sehr deutlich dort angesprochen. 2010 hat ja die Öffentlichkeit dann hingeschaut, ja, ausgelöst durch die Fälle am Berliner Canisius-Kolleg. Mhm. Und trotzdem, trotz dieser Erschütterungsbekundungen in der Öffentlichkeit, wird intern einfach so weitergemacht. Werden Opfer weiter ignoriert oder allenfalls das absolute Minimum getan. Und das zeugt ja davon, dass man sich so mächtig wähnte, dass man glaubte, das wird eigentlich keine Konsequenzen haben, wenn wir uns so verhalten. Und das zeigt Westphal-Spilker-Wastl sehr deutlich. Und außerdem regen die auch eine Systemdiskussion an. Also die schreiben im Empfehlungsteil, das steht bei Gerke so nicht, es muss über das Priesterbild diskutiert werden, es muss über den Zusammenhang zwischen Zölibat und Missbrauch gesprochen werden, es muss über Machtverhältnisse gesprochen werden, über Männerbünde. Und nicht nur über Aktenführung und Professionalisierung.
Rechnen Sie denn damit, dass im Prinzip damit jetzt dann nochmal von dem, was ja gerade schon an Diskussionen begonnen hat, durch dieses in Anführungsstrichen erste Gutachten, beziehungsweise das, was wir zuerst zu sehen bekommen haben, damit fing ja schon eine Diskussion an, da ging es schon um personelle Konsequenzen, da resultierte das schon in Druck auf Wölki. Rechnen Sie damit, dass das jetzt nochmal weiterdreht?
Ja, personelle Konsequenzen hat er ja gezogen. Das unterscheidet ihn ja von anderen deutschen Bischöfen, dass er da was vorgelegt hat und dass die Kriterien da so hart waren, dass er sagen konnte, jetzt müssen hier einige Leute ihren Rücktritt einreichen oder ich entbinde einige von ihren Aufgaben. Das war ja schon zu besichtigen. Aber ich glaube, die Frage, die sich jetzt stellt oder noch viel stärker stellt, ist dann doch die moralische, ethische. Wie konnte jemand in diesem System Karriere machen? Wie konnte es sein, dass er offenbar gar nicht widersprochen hat, dass er sich gar nicht dagegen gewehrt hat, dass er sich nicht für Betroffene eingesetzt hat? Wie glaubwürdig ist das jetzt, wenn er sagt, ich setze mich aber jetzt für Betroffene ein? Also diese Frage auch der Mitwisserschaft, die stellt sich jetzt noch einmal schärfer als vorher. Aber insgesamt in der öffentlichen Inszenierung bisher, muss man ja sagen, hat Wölki gewonnen. Wenn ich das alles reduziere auf Pflichtverstöße und sage, naja, die Kirche ist halt ein Pflichterfüllungsbetrieb, ja, ein Rechtsbetrieb, und wenn einem da keine Rechtsverstöße nachgewiesen werden können, dann ist das alles in Ordnung. Also wenn man das darauf verengt, dann steht er jetzt natürlich als Aufklärer da. Aber dieses Westphal-Gutachten, das ihm, wie gesagt, auch keine Pflichtverstöße vorwirft, das stellt aber doch sehr viel stärker die Frage nach dem System und auch nach dieser ideologischen Erbschaft des Systems Meißner. Ja, dass man halt nicht über die Institution spricht, Priester, Kleriker, Mitbrüder, die werden eben geschützt und an der Institution muss nichts mehr verändert werden. Also wenn man dieses Gutachten gelesen hat, dann muss man eigentlich sagen, ehrliche Aufarbeitung oder aufrichtige Aufarbeitung kann eigentlich ohne eine systemische Debatte und ohne auch eine systemische Veränderung nicht stattfinden. Und die kann sich nicht alleine auf eine verbesserte Aktenführung beschränken.
Mhm. Dann wirkt natürlich mit dem, was Sie sagen, das Gesprächsangebot, was Wölki jetzt gemacht hat, an Betroffene ein bisschen schal.
Ja, also dass sich Amtsträger und eben auch der Erzbischof selber, dass sie sich dem aussetzen sollen, so wird es etwas in dem Gutachten von Westphal-Spilker-Wastl dargestellt, dass sie sich von deren Leid bewegen lassen sollen, das steht auch in den Empfehlungen der Münchner Kanzlei. Das ist sogar die erste Empfehlung. Aber da muss man natürlich sagen, es gibt auch Opfer von Missbrauch, die sagen, ich kann das gar nicht aushalten, ich will gar keinen Vertreter dieser Institution treffen. Also das Angebot, das fand ich sowieso schon schal. Also all das, womit sich Amtsträger rühmen, dass sie jetzt auf Betroffene zugehen, dass sie jetzt zuhören, das kommt doch alles so spät, zu spät, um als aufrichtig oder glaubwürdig gelten zu können. Mhm. Es ist doch klar, schon 2010 haben Bischöfe gesagt, wir wollen jetzt zuhören, wir wollen jetzt die Perspektive der Betroffenen einnehmen. Das wurde auch im Erzbistum Köln eigentlich gesagt. Und dann lesen sie jetzt hier die beiden Gutachten und sehen, das war nach 2010 gar nicht so. Dann finde ich es nicht sehr integer zu sagen, so jetzt mache ich das. Ja, dann frage ich mich, warum, wenn einem das so ein Anliegen ist, warum wurde da vorher so weggeguckt? Wie konnte man in einem System Karriere machen, in dem systematisch einfach weiter weggeguckt wurde und mehr Sorge den Priestern galt als den Opfern?
Meine Kollegin und Kölner Religionsredakteurin Christiane Florin, vielen Dank.
Gerne.